Dresden in echt mit Magnus Hecht. Ein Podcast über Menschen und die Stadt. Jetzt läuft's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dresden in echt mit Magnus Hecht und heute mit Nazanin Sandi.
Ja,
grüß dich.
Tag. Hallo, grüß dich, Markus.
Da fängt es ja schon an. Ich habe dich gerade gefragt, wie man deinen Namen so richtig ausspricht. Und da gibt es auch zwei unterschiedliche, also so wie man es hier macht und ja, wie es eigentlich gehört. Vielleicht sagst du deinen Namen selber nochmal, dass wir so ein bisschen hören können, was da dahinter steckt eigentlich.
Ja, auf Persisch gibt es ein Buchstabe, was zwischen A und O ist, ein bisschen wie auf Sächsisch. Und mein Vorname, wenn es richtig ausgesprochen wird, heißt Nazanin, also auch mit dieser Betonung auf dem letzten, auf der letzten Silbe. Und mein Nachname heißt Sandi, also Sandi, Nazanin Sandi.
Ja, das hört sich gleich ganz anders an.
Also in einem deutschen Satz finde ich es immer komisch, sowas einzubauen. Deswegen werde ich hier in Deutschland, aber auch in Italien, Nazanin Sandi genannt.
Und was bedeutet der Name?
Ah, mein Vorname. Also persische Vornamen, vor allem für Frauen, haben eine Bedeutung. Und die Bedeutungen sind immer sehr poetisch oder sehr bildlich. Und mein Vorname heißt mehrere Sachen. Also einer ist eine schöne Seele und das andere ist eine anmutige Person, eine Grazie. Also Nazanin heißt Grazie, genau, oder anmutig.
Ja, wow, wunderbar.
Ja, da trägt man schon viel Verantwortung.
Ja, auch als Eltern, die geben das einem ja mit sozusagen.
Genau, genau, und da ist das Leben schon ein bisschen vorgezeichnet.
Du und dein Nachname?
Der Nachname, also da fragst du mich schon und dann merkt man schon ein bisschen die Kompliziertheit meines Lebens. Also ich habe drei Nachnamen. Also die Nachnamen von meines Vaters im Iran, Sandi Goharizi. Und Sandi hat keine Bedeutung, aber Goharizi heißt derjenige, der Juwelen auf den Boden schmeißt. Also wer weiß, was meine Familie früher gemacht hat. Genau. Und dann habe ich noch einen deutschen Nachname, nämlich Lehmann. Also ich heiße Nazanin Sandi Lehmann in Deutschland.
Wow, das steht auf deinem...
Auf meinem Pass, ja, mit Bindestrich. Das ist eine sehr lange Geschichte.
Ja, da stecken wir ja schon mittendrin. Kann man das überhaupt dann so erzählen, woher du kommst? Kannst du das mal zusammenfassen?
Also ich bin eigentlich hundertprozentig Perserin, also aus dem Iran. Ich bin in eine relativ große Stadt geboren, also es sind Millionen Menschen, die dort leben. Das heißt Kerman, also Kerman, im Südosten des Irans. Also dort bin ich geboren, aber ich bin relativ früh, also ich war 2,5 mit meiner Mama, die Scheidung eingereicht hat im Iran, bin ich nach Italien gezogen, nach Florenz. Und dort bin ich aufgewachsen. Und die erste Klasse habe ich wieder im Iran gemacht. Meine Mama hat die Revolution im Iran mitgemacht. Das war 1979. Und als es aber ein bisschen anfing schief zu laufen mit Khomeini, hat sie gesagt, nee, sie will nicht im Iran leben und hat sie mich wieder nach Florenz gebracht. Also ich bin dann in Florenz aufgewachsen.
Ah, wie schön.
Also das sind so die zwei Herkünfte erstmal, die ich habe. Ja.
Und dann hast du sozusagen ja auch in der Schule dann...
Italienisch
ja, ganz normal.
Also es ist ein bisschen chaotisch gewesen, weil ich habe Persisch gelernt, dann Italienisch gelernt, komplett Persisch vergessen, dann habe ich wieder Persisch gelernt und komplett Italienisch vergessen in der ersten Klasse. Und als ich dann wieder in Florenz war, habe ich komplett wieder Persisch vergessen und Italienisch wieder gelernt mit 6, 7 Jahren. Und meine persische Kenntnisse sind jetzt in den letzten Jahren eindeutig besser durch die ganze Arbeit mit Geflüchteten. Mhm. Also ich habe auch ein bisschen Persisch gelernt mit der Mutter, eine sehr, sehr gute Freundin aus Dresden, aber ja, viel, viel Potenzial durch Geflüchtetenarbeit. Aber ich lese und schreibe Persisch wie ein kleines Kind, tatsächlich.
Okay.
Das ist immer noch nicht so gut.
Ah. Wie hat es dich denn dann nach Dresden geschlagen, verschlagen?
Oh, da sind ein paar Sachen dazwischen passiert. Also, ich bin in Florenz aufgewachsen. Ich habe dort meine Schule gemacht. Und ich bin mit einem deutschen Adoptivvater groß geworden. Also der berühmte Herr Lehmann. Daher kommt mein zweiter deutscher Nachname. Und 1989 tatsächlich, also es ist auch für Deutschland ein wichtiges Datum, 1989 bin ich mit meinen Eltern nach Paris gezogen. Also mein Vater hat dort eine sehr, sehr gute Stelle bekommen und dort habe ich Architektur studiert, also italienische Bach, eine Schule, italienische Schule gemacht, Bach, wie heißt das, Abi Bach, genau, ja, Abitur gemacht auf Italienisch, dann Architektur studiert und als ich dort war in dem Vorstudium, hat man mir gesagt, dass es ein sehr schönes Austauschprogramm Paris-Dresden gibt. Das war 1994 und ich bin für eine Woche nach Dresden gekommen. Und die deutschen Studenten aus Dresden sind eine Woche nach Paris gekommen. Und es war gleich bei den ersten Sekunden irgendwie so, dass ich mich total wohl gefühlt habe mit den Studenten, die da waren. Und vor allem mit einer sehr, sehr guten Freundin bis heute. Und wir haben gegenseitig, also bei jeder, bei der andere Person übernachtet und dann, als ich nach Dresden gekommen bin, bin ich komplett mit offenen Armen empfangen worden. Ein bisschen anders als in Paris. Also in Paris war alles sehr, auch sehr verschlossen sozusagen. Also man sagt tatsächlich, dass die Leute in Paris ein bisschen hochnäsig sind, ein bisschen abstandsvoll. Und das war auch meine Erfahrung. Und in Dresden war das, ja, ich glaube im März oder April 94, also sind genau jetzt 30 Jahre, gleich eine tolle Stimmung und mich hat die Stadt total fasziniert mit ihren kaputten Häusern. Und und dann habe ich mich sehr schnell entschieden, dass ich ein Austauschprogramm machen möchte für 6 Monate nach Dresden und bin 1996 hierher gezogen für 6 Monate. Das war eigentlich der Gedanke dahinter.
Nur 6 Monate. Ja. Und konntest du da schon Deutsch?
Nee, ich konnte kein, also 94 konnte ich nur guten Tag und gute Nacht, glaube ich. Ja. Also mit meinem deutschen Adoptivvater habe ich Italienisch gesprochen. Mhm. Und ich hatte immer wieder ein bisschen Deutsch gehört, weil wir ein Haus auf dem Land haben, wo sehr viele seine Freunde zu Besuch gekommen sind. Aber ich habe nie Deutsch gesprochen und ich bin tatsächlich erstmal nach Berlin 1994, einen Monat und habe einen Intensivkurs Deutsch gemacht. Ja, und meine ersten Monate in Dresden, als ich hierher gezogen bin, waren schon sehr schwierig mit der Sprache, muss ich sagen.
Und hat es dir dann immer noch gut gefallen?
Es hat mir total gut gefallen. Also es war tatsächlich, die Stadt war sehr faszinierend für mich, weil wir... Also es gab diese bestimmte Anteil an Abenteuer, was mir sehr gefallen hat. Also Häuser, die besetzt sind, wo wir gelebt haben und Ruinen, wo ich immer wieder reingegangen bin mit Freunden. Und wir hatten kein Badezimmer. Wir hatten nur Toilette, Außentoilette auf halbe Höhe im Treppenhaus. Und dieses kein Badezimmer haben zum Beispiel, war das für mich total schön. Wir sind im Nordbad gegangen und haben, ich glaube damals für 5 Mark oder 2,50 Mark eine Dusche und 5 Mark eine Badewanne. Und dann gab es einen kleinen Café davor und dann konnte man echt mit vielen Leuten irgendwie in Kontakt kommen. Also die Stadt war sehr, sage ich so, sehr für mich sehr offen und sehr neugierig auf mich. Ja. Was in Paris überhaupt nicht der Fall ist. Also kein Mensch schaut dich an, keiner fragt dich, woher du kommst und was du machst in Paris. Also du verschwindest in der Masse und in Dresden war es genau das Gegenteil. Also es waren sehr, sehr viele Menschen, die die es total spannend fanden, dass ich aus einer anderen Ecke komme und dass ich die Sprache noch nicht kann. Also es waren sehr, sehr schöne Jahre, ja.
Und hat es auf dich dann klein gewirkt, Dresden und die Neustadt, weil du ja aus Paris kamst und aus Florenz und deine Stadt im Iran ist ja auch so groß gewesen?
Nein, also ich fand das von der Größe genau richtig, weil es sehr ähnlich zu Florenz ist. Und ich mag ich mag keine große Städte. Ich bin tatsächlich nicht für Metropolen gemacht, glaube ich. Mhm. Paris war mir schon zu überwältigend. Und die Größe in Dresden fand ich super und ein Pluspunkt im Vergleich zu Florenz. Es hat bis heute eine sehr, sehr gute zeitliche Qualität, Dresden. Also man ist fast nie im Stau. Man hat einen riesen Fluss mit grünen Wiesen drumherum. Also es ist nicht so steinern, sondern sehr grün. Und man ist sozusagen von der Stadt nicht überfordert. Also Paris kann überfordern, ja, zum Beispiel.
Unbedingt.
Ich habe 3 Stunden unter der Erde verbracht jeden Tag, weil ich von A nach B mit der RER gefahren bin. Und das ist immer unterirdisch. 1,5 Stunden hin, 1,5 Stunden zurück. Und Dresden hat diese Besonderheit, finde ich, dass es ein sehr guter Lebensrhythmus drinnen ist.
Ja.
Also man ist relativ schnell überall. Und man sitzt nicht lange in irgendwelchem Stau, auch nicht in der Straße, nicht im Auto.
Nein,
und es hat natürlich
das
auch.
Das glauben einem viele Leute nicht, die hier nur die Perspektive hier kennen, die sagen, hier ist es furchtbar und so weiter. Aber gerade mit dem Stau kann ich als Stuttgarter auch bestätigen. Dass
oder in Italien. Also ich bin lange in Catania. Meine Mama hat ein Jahr in Catania gelebt und da sitzt man ganz normal. Es ist üblich, dass man jeden Tag ganz lange im Stau mit dem Auto sitzt, wenn man zum Beispiel das Kind aus dem Kindergarten abholen möchte. Und hier hatte ich meinen Kindergarten 2 Minuten Gehfuß.
Ist gerade in der Neustadt noch, hat sich eigentlich viel mit den Füßen erledigen.
Genau.
Manchmal zu viel, man kommt schon gar nicht mehr raus. Ne?
Das ist nicht mein Fall. Ja. Also das ist auch eine Besonderheit, die ich sehr mag an dem Beruf, den ich mache. Ich bin nie in meiner eigenen Blase in der Neustadt. Also ich bin jede Woche mindestens 4-5 Mal irgendwo außerhalb Dresden sogar mittlerweile. Ja.
Du, aber bevor wir da drauf eingehen, auf deinen Beruf, wollte ich dich noch fragen, was gefällt dir denn nicht an dieser Stadt, in der du nun offensichtlich gelandet bist?
Ja, also ich habe nicht alles erzählt, was mir gefällt. Also es ist auf jeden Fall dieser Rhythmus, dieses Grüne gefällt mir sehr. Dass Menschen sehr, sehr offen und neugierig sind, das finde ich immer noch sehr schön hier. Was mir eindeutig an der Stadt nicht gefällt und leider dieses Nicht-Gefallen wird auch immer größer mit dem Alter. Also ich merke, dass ich es immer weniger ertrage, ist dieses Jammern, also diese schlechte Laune, die man sehr oft auf der Straße erlebt. Und natürlich auch andererseits, also es ist widersprüchlich, was ich jetzt gerade sage, aber andererseits auch die Verschlossenheit von ganz vielen Menschen. Also es gibt ganz viele offene, neugierige Menschen, aber es gibt eine große Menge Menschen, die mit extrem vielen Vorurteilen und sehr viel Verschlossenheit schon extrem grimmig daherkommen.
Und kann das sein, dass dieses Jammern dann wie eine besondere Form der Kommunikation ist, dass die sozusagen eigentlich verschlossen wären, aber wenn sie sich was trauen, dann jammern sie erstmal auch meistens sozusagen meiner Meinung nach auch über, ich will jetzt nicht in Abrede stellen, aber teilweise über gar nicht so große Probleme wie eben die nicht im Vergleich nicht vorhandenen Staus. Das ist hier ein Riesenthema.
Ich weiß es nicht. Ich bin immer wieder also negativ fasziniert von der Tatsache, dass man hier kostenlos jammert. Also ein bisschen sinnlos. Ich merke es vor allem mit meinem Vergleich, wenn ich zum Beispiel nach Italien reise. Und ich reise relativ oft nach Italien und ich merke, wie gerne Menschen miteinander reden, die sich nicht kennen, die Italiener auf der Straße. Man kommt mit allen in Kontakt und man redet mit allen Menschen. Und hier merke ich, dass es sehr oft so ist, dass erstmal einem mit schlechter Laune konfrontiert wird sozusagen. Und das aber total sinnlos. Also so, oder sagen wir so...
Unkonstruktiv.
Ja, genau. In Momente, die man gar nicht bräuchte. Also für Situationen, die man gar nicht bräuchte. Also man könnte eigentlich sich gegenseitig mit guter Laune anstecken in diese Stadt.
Ja.
Viele haben es nicht verstanden, dass es ansteckend ist, ja, gute Laune zu haben. Und hier wird sehr oft schlechte Laune angesteckt.
Ja. Ja, das ist eine schöne Diskrepanz zwischen diesem Rhythmus, ja, den ich auch so empfinde, den der Fluss hier reinbringt und der eigentlich entschleunigt. Ne? Man ist überall ganz schnell, auch in der Natur, auch im Ausland, wenn man Lust hat auf ein kleines Abenteuer, kann man mit dem Speisewagen nach Prag fahren. Ne? Und aber trotzdem gleichzeitig, dass die Leute, viele Leute, sagen wir, jammern dazu. Mhm. Ne? Also so einen Blick haben, der für andere gar nicht nachzuvollziehen.
Nicht nachvollziehbar ist.
Ja, ja.
Und es gibt mehrere solche Widersprüche, weil ich zum Beispiel sehr viel in Sachsen unterwegs bin und ich finde diese Landschaften um Dresden herum wahnsinnig schön. Ich bin jetzt auch die letzten Wochen ganz oft mit dem Bus und mit dem Zug und denke, wie idyllisch diese Region ist, wie wunderschön diese kleinen Häuschen und immer diese Feuerwehr, kleine Seen in der Mitte vom, es sind keine Seen, es sind wie so Tümpel, ne, in der Mitte von den Städten. Ja. Also ich mag das total, da sind irgendwie Schwäne drinnen und wie schlecht gelaunt und wie unlebendig trotzdem diese Orte sind. Also es ist idyllisch und gleichzeitig, sage ich so, in Anführungsstrichen tot.
Ja.
Das ist sehr widersprüchlich und das verstehe ich noch nicht und versuche es auch mit meinen Projekten immer wieder so da durchzudringen, warum es so ist. Weil was gibt es dort für eine geschichtliche Entwicklung, dass es so geworden ist? Ja.
Ja. Und da sind wir jetzt ja aber doch langsam bei deinem Beruf. Du machst Projekte, sagst du. Du bist eine Künstlerin.
Ja, also darf man das so sagen? Ja, ich würde sagen, ich bin eine Künstlerin.
Ja. Ja. Und was machst du für Kunst? Was stellen wir uns da jetzt vor, wenn wir nur den Podcast hören und nichts in die Höhe heben können?
Ja, es ist auch eine Entwicklung gewesen. Also ich habe schon seitdem ich 5 oder 6 Jahre alt bin, habe ich ganz, ganz viel gezeichnet und habe mir eigentlich vorgestellt, schon immer eine Künstlerin zu sein. Also ich habe auch immer gesagt, ich möchte irgendwie eine Künstlerin werden. Habe irgendwann einen Umweg gemacht über Architektur und auch über Dolmetschen, Übersetzen. Also ich habe sehr, sehr viel als Dolmetscherin und Übersetzerin gearbeitet. Und irgendwann hat es mich aber wieder zurückgebracht zu der Kunst. Und die Entscheidung habe ich tatsächlich 2011 getroffen, so nur Künstlerin zu sein. Und davor habe ich aber schon immer gemalt und gezeichnet, also sehr, sehr viele, auch Leinwände, Ölfarbe, so ein bisschen das Klassische, was man kennt von Kunst. Und irgendwann 2014, 15, als ganz viele Geflüchtete hier waren und ich 7 Sprachen spreche, habe ich dann angefangen, Projekte zu machen. Und das war auch mit meiner Kollegin Elena Pagel. Und wir haben sehr, sehr viele Projekte gehabt, die kreative Angebote hatten mit Geflüchteten, wo man auch diese ganze Sprachen einsetzen konnte. Und seitdem hat eindeutig dieser berufliche Weg irgendwie eine andere Richtung genommen, weil ich praktisch gar keine Zeit mehr habe, auf Leinwände zu malen. Das würde ich sehr, sehr gerne wieder aufnehmen, aber ich kriege es nicht hin. Und ich bin sehr viel unterwegs und habe Workshops, also ich leite Workshops zum Beispiel und habe das Thema Demokratie oder Respekt oder Antidiskriminierungsarbeit oder ja, wie man sich besser zuhört. Und ich verwende aber Kunst, um mit den Menschen in Kontakt zu kommen und vor allem Comics. Weil Comics sozusagen für mich eine sehr schöne Kunstform sind, um Dialog herzustellen. Ja. Dadurch, dass diese Sprechblasen da sind und dass alles reden kann, also in einem Comic kann tatsächlich jeder Gegenstand irgendwie Leben bekommen. Es ist eine perfekte Form, um Dialog mit anderen Menschen irgendwie zu haben.
Spannend. Und sag mal, früher, jetzt wenn ich Leinwand höre, da waren es eher Landschaften dann, oder?
Nee, gar nicht. Also wenn, man kann bei einem Podcast tatsächlich nicht zeigen, aber wenn ich es dann erklären soll, ich male sehr viele surrealistische Bilder, wo ganz viele Wesen ineinander, ja, ineinander sich gestalten.
Ja.
Meistens male ich auch so, dass ich einen Stift oder einen Pinsel in der Hand habe und dann fange ich einfach an, ohne nachzudenken, und dann lasse ich mich einfach von dem Strich irgendwie führen. Und dann kommen sehr, ja, tatsächlich sehr surrealistische Sachen raus. Dadurch, dass ich es in den letzten Jahren nicht mehr so oft mache, habe ich auch ein bisschen Kreativität verloren, merke ich. Ja. Also es ist tatsächlich auch eine Übung, irgendwie einen Stift in der Hand zu haben und einfach sich leiten zu lassen.
Und das auch spontan abrufen zu können.
Spontan, genau.
Zu sagen, jetzt haben wir 2 Stunden Zeit, jetzt muss auch mal irgendwas was passieren. Oder 5 Minuten nur manchmal.
Na, ich hatte früher, also ich habe früher sehr, sehr oft zum Beispiel Sätze aus Büchern oder Sätze aus Filmen in Bildern umgewandelt.
Ja.
Also einen Satz, was mich total berührt, und dann wird ein surrealistisches Bild daraus. Das war früher mein Stil. Und heutzutage durch diese Projekte habe ich einfach immer weniger Zeit, sowas zu machen.
Das ist ja wahrscheinlich auch eine Finanzierungsfrage, oder? Also
eindeutig.
Von Kunst leben zu können, ist wahrscheinlich schwieriger.
Ja.
Oder sagen wir mal auch abstrakter, als von eben so Projektarbeit zu leben, wo man weiß, man kriegt ein Honorar und es ist planbarer, oder?
Jein. Also es ist, glaube ich, immer wieder sehr unterschiedlich. Ich kenne auch Künstler, die irgendwie Bilder malen, also auch gute Freunde oder enge Freunde, die Bilder malen und sie für 20.000 Euro verkaufen oder 40.000 Euro und dann länger davon leben können. Die sind einfach berühmt oder bekannt und dann sind sie in eine bestimmte sozusagen Blase auch angekommen, wo sie auch von diesem Malen auf Leinwand leben können.
Auch in bestimmten Galerien.
In bestimmte Grunde. Galerien, genau. Also ich habe eine sehr alte Frau, also eine Freundin, die ich seit lange kenne, sie ist aus der Leipziger Schule und hat auch in Florenz gelebt, Verena Landau, und sie ist einfach total berühmt und hat ihre Bilder in Galerien. Das war ganz lange ein Traum von mir und es hat nicht unbedingt funktioniert. Also ich hatte ganz viele Ausstellungen, wo alle Bilder verkauft wurden, aber man kann trotzdem davon nicht leben. Ja. Also wenn man dann für 200 Euro für ein Bild oder 300 Euro für ein kleines Bild oder eine kleine Zeichnung irgendwie nimmt. Und diese Projekte, die wir hatten in den letzten Jahren, sind für mich finanziell eine Katastrophe gewesen, muss ich ehrlich sagen. Also es ist, aber es ist irgendwas, was planbarer ist, wie du sagst. Also es ist sehr, sehr schwierig in den letzten Jahren von diesen Projekten zu leben. Sei es, weil wir uns nicht gut auskennen, wie man das gut machen soll, oder weil wir als Künstlerinnen einfach nicht gut sind im Anträge schreiben und Sachberichte abzugeben, Excel-Tabellen auszufüllen. Also wir haben einfach extrem viel Zeit rein investiert in diese parallelen Sachen, die man eigentlich machen muss. Also man bräuchte als Künstler immer einen Manager, um davon gut zu leben.
Ja, ja, das kenne ich aus meinem Kulturmanagement-Studium noch, ne? Dass eigentlich euch der Rücken frei gehalten werden soll, dass sich das Potenzial entfalten kann.
Ja. Also ich muss sagen, also ich bekomme immer Bauchschmerzen, wenn man irgendwie über die Finanzierung meiner letzten Jahren irgendwie spricht, weil es immer, also ausnahmslos immer kurz vorm Burnout und immer zu wenig Geld da war.
Du, und wie hoch war der Förderpreis, der Kunstförderpreis der Landeshauptstadt Dresden?
Der ist mit 5.000 Euro dotiert.
Den hast du letztes Jahr.
Den habe ich letzten Jahr bekommen, genau. Und es ist auch eine wunderschöne Anerkennung, muss ich sagen. Also es ist auch für mich, wenn ich es alle analysiert habe, jetzt in den letzten Monaten, es ist fast mit meinen 50 Jahren, also mit meinem 50. Geburtstag gekommen. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, also im Dezember hatte ich dann Geburtstag, und dann habe ich gemerkt, ich habe die letzten 50 Jahre meines Lebens fast, also sagen wir so 45 Jahren, seitdem ich 5 oder 6 Jahre alt bin, immer diesen Kampf im Kopf gehabt, ich möchte bekannt werden, ich möchte eine berühmte Künstlerin werden. Mhm. Ich weiß nicht, ob viele Künstler so denken, aber bei mir war es auf jeden Fall so. Und ich glaube, das ist auch bei ganz vielen anderen Künstlern. Also malen, um irgendwie was zu werden, irgendjemand zu werden.
Ja, ja. Einfluss auszuüben.
Einfluss aus der Kunst sozusagen, auch die Gesellschaft zu gestalten.
Ja.
Und das ist letztes Jahr für mich ein sehr guter Punkt geworden mit diesem Preis und mit meinem 50. Geburtstag, weil ich gemerkt habe, okay, jetzt reicht's mir. Also ich möchte jetzt nicht noch weiter kämpfen, ich möchte ja nicht noch weiter Anerkennung haben. Es reicht, also ich muss jetzt nicht irgendwie eine international berühmte Künstlerin sein. Man erkennt mich sehr oft, wenn ich auf der Straße laufe in Dresden. Ich hatte einen Moment, wo ich, das war letzter Winter, wo ich dann auch mit dem Preis gemerkt habe, ich laufe mit Kapuze auf dem Kopf, um nicht gesehen zu werden auf der Straße, wo ich dachte, okay, dann ist ein bestimmter Punkt erreicht, wo ich nicht mehr möchte als das. Ja. Also es ist ein bisschen absurd, weil man ist nicht so wie eine bekannte Person. Also es
Nein,
ist
aber
nicht
du wie hast Taylor was erreicht. Du
aber ich habe was erreicht. Und ich merke auch, dass ganz viele Leute auf der Straße so mit großem Lachen, großem Lächeln, ja, nee, nicht Lachen, Lächeln irgendwie mich treffen und so, ah, das ist die Nazanin Sandi. Also, ah, du bist ein total berühmter Hund oder bunter Hund. Und das war letztes Jahr dann mit dem Preis erreicht. Und dann denke ich, okay, jetzt kann ich mich ein bisschen auch zurückziehen und hinsetzen und die Sachen besser genießen. Ja, es waren einfach 45 Jahre sehr viel Kämpferisches. Ja.
Und wenn wir uns jetzt über die Projekte unterhalten, dann verstehe ich so, dass die Projekte sozusagen viel deutlicher als die Kunst noch so eine Mission dahinter haben, weil ja auch die Themen, die du genannt hast, ja, gesellschaftspolitische Themen sind.
Ja.
Und du die mit Geflüchteten oder mit anderen versuchst dann zu bearbeiten, dass da sich im Kleinen irgendwas zum Besseren wendet.
Ja, ja, eindeutig. Hast du schon sehr gut erklärt. Also es ist ein Riesenunterschied, wenn man in einem Kabuff sitzt und an einer Staffelei irgendwas malt,
ja,
für sich. Es hat was Tolles dabei. Es hat dieses das Innere nach außen kehren. Also das ist eine sehr, sehr schöne Sache vom alleine in einem Atelier sein mit seiner Staffelei. Aber die Projekte, die ich jetzt mache, haben eine andere wunderschöne Seite, finde ich. Und ich arbeite mit ganz, ganz vielen, zum Beispiel Schulen oder mit ganz vielen Erwachsenen. Ich arbeite mit kleinen Kinderkrippenkinder. Ich arbeite mit Geflüchteten. Ich arbeite mit gemischte Gruppen, Geflüchtete und Deutsche zusammen und Migrantinnen und Migranten. Und das hat für mich einen sehr schönen Geschmack, sagen wir so. Das ist tatsächlich diese kulturelle, politische Bildung in der Gesellschaft. Also, dass ich Menschen zusammenbringe, die vielleicht nicht unbedingt zusammenkommen würden. Und das ist tatsächlich auch das, was ich erlebe. Also, ich komme aus meine zum Beispiel Neustadtblase komplett raus,
ja,
wo alle Leute so ungefähr gleich sind und sich sehr ähnlich sind. Und ich komme an Schulen mit ganz vielen unterschiedlichen politischen Richtungen und ich habe Schüler von AfD-Familien ganz eindeutig und oder noch weiter rechts und denke, okay, dann ich habe eine kleine Mission, wie du vorhin gesagt hast. Also ich bewege vielleicht doch schon irgendwas in der Gesellschaft.
Also ein ganz besonders schönes Projekt, was ich auch wahrgenommen habe, weil es sich ja auch an die Öffentlichkeit gerichtet hat, war dieses mit dem Buch, wo es um die Stimmenbuch,
ja,
also wo die Effi Mora, die neulich hier zu Gast war, auch erzählt hat, wie sie ihre Geschichten dann ausgestaltet hat, im Tandem sozusagen.
Ja.
Eine Frau erzählt ihre Geschichte und eine Künstlerin setzt das sozusagen um, dass man es, das war deine Idee.
Ja, also ich muss sagen, die Jahre davor, als wir diese Projekte gehabt haben mit Elena Pagel, ich habe immer sehr viel gelitten an der Art, wie das aufgebaut wird. Also man macht ein Projekt, man steckt ganz viel Energie da rein und am Ende muss man so wie eine Art Dokumentation abgeben, Und diese Dokumentationen sind total hässliche. Für mich waren es super hässliche, nicht gestaltete Broschüren, ja. So geringelte Broschüren. Ja. Und dann habe ich ein Buch in der Hand gehabt. Also meine Schwester hat für meine Töchter ein Buch geschickt. Und es heißt Goodnight Stories for Rebel Girls. Es ist ein Bestseller auf der ganzen Welt geworden. Und die Idee...
Ich glaube, das haben meine Mädels auch.
Ah ja, genau. Also es ist tatsächlich ein Buch, was in ganz, ganz vielen Häuser, glaube ich, reingekommen ist. Auf ganz vielen Sprachen. Und ich hatte dieses Buch in der Hand und da sind, glaube ich, 100 Illustratorinnen. Also wenn man es blättert, dann gibt es eine unglaubliche Vielfalt an Stilen. Mhm. Und da dachte ich, oh, das wäre toll, wenn sowas auch in Dresden stattfinden würde. Also wenn sowas existieren würde, ein schönes Objekt, wo man zeigt, dass diese Stadt einfach viel reicher ist, als was diese Rechte in dieser Stadt eigentlich sich wünscht oder was. Es war gerade der Anfang von Pegida, mhm. Und dann wollten wir natürlich irgendwie zeigen, es ist vielfältiger, es ist reicher, es ist toll, dass unterschiedliche Sprachen hier sind und unterschiedliche Essensgewohnheiten und tatsächlich auch unterschiedliche Lebensläufe. Also dass man nicht immer aus dem gleichen Kaff kommen muss, um gut miteinander leben zu können.
Also, ja, ist ja, glaube ich, sogar fast die Ausnahme, ne? Also wenn man so über einen gewissen Zeitraum mal eine Familiengeschichte anschaut, also ich hatte das Privileg, dass da, das ist eine ganz eigene Geschichte, aber ich habe mal einen wirklich ausgefuchsten Stammbaum bekommen, über 120 Jahre, und da sieht man, wie sich das in der ganzen Welt verteilt hat, ja. Von so einem Schweizer Dorf, wo man denkt, dort ist die Welt noch absolut in Ordnung,
genau, ne?
Ja. Sind die auf 3 Kontinente ausgewandert, ja. Und auch und das ist ja das, deswegen das, der, die Bewegung ist einfach drinnen. Ne?
Ja, die Bewegung
und die Liebe, würde ich sagen. Warum mischt sich das dann immer sozusagen? Das hat dann wiederum mit der Liebe zu tun.
Ja,
ne? Das,
ja,
sind so Antriebskräfte.
Ja.
Da kannst du mit Jammern nichts dagegen setzen, mhm, einfach. Das,
ja,
das ist weniger überzeugend.
Also meine 30 Jahre Dresden haben auch mit der Liebe zu tun. Also ich bin auch hierher gekommen, weil ich so total mich verliebt habe. Und ansonsten wäre ich auch, glaube ich, nach Paris zurückgegangen, sehr wahrscheinlich. Und das, ja genau, also dieses Buch war tatsächlich ein, wie so eine Art Beweis, dass man so mit Menschen mit unterschiedlichen Sprachen und unterschiedlichen Gewohnheiten trotzdem total gut in Kontakt und in Dialog kommen kann. Und das war ein Riesennetzwerk. Also wir haben hunderte von Frauen irgendwie gehabt, die mit uns gearbeitet haben. Und ja, es war eine sehr lange Arbeit. Also 4,5 Jahre hat dieses Buch gedauert.
Ja,
tatsächlich.
Okay. Wow.
Mhm. Also ich habe richtig viel Schweiß und viel Herzensblut da reingesteckt. Und es ist auch nicht alles gut gelaufen, aber jetzt bin ich extrem glücklich, dass dieses Objekt da ist.
Ja.
Und diese hässliche Broschüren waren für mich sozusagen den Ansporn zu sagen, ich möchte ein ästhetisch schönes Stück in der Hand haben, ein Produkt sozusagen von diesem Projekt, was aber auch toll ist, ja, anzuschauen. Das war gleich am Anfang des Projektes meine Idee.
Ist ja auch ein Prozess gewesen, ne? Also ich, ja, meine, das ist ja, du hast ja auch noch das per Crowdfunding irgendwie zusammengesammelt, ne? Dann die ganzen beteiligten Frauen, dann die, ja, Künstlerinnen, also es ist ja eine. Und dann gibt es am Ende das Produkt, ja, was man kaufen
verkaufen
kann.
Verkaufen kann, ja, genau. Also die Idee mit dem Crowdfunding war eine extreme Verzweiflungssituation. Ah. Also wir haben so viel Begeisterung in der Stadt gehabt, schon davor, so, macht das Buch, aber keiner, der richtig irgendwie das finanzieren wollte. Und also diese Fördergelder waren so niedrig und die sind auch so noch mehrmals gekürzt worden. Ich war richtig schockiert. Also wie gesagt, ich bin sehr oft an der Grenze zum Burnout und zum richtig Schreien, Verzweiflungsschreie. Und dann gab es diese Idee, die Crowdfunding-Kampagne zu machen, um überhaupt ein bisschen mehr Geld davon zu kriegen. Es ist absolut nicht abgedeckt gewesen, was wir an Arbeit reingesteckt haben. Aber es war trotzdem ein bisschen besser, sagen wir so.
Okay, ja, das ist ein spannender Punkt. Aber jetzt habe ich noch einen anderen spannenden Punkt. Wir müssen ja auch ein bisschen, weil mich interessieren jetzt noch mal deine Beziehungen zu deinen alten Heimaten.
Ja.
Bist du da noch im Kontakt, höre ich, wenn du sagst, du fährst ja regelmäßig nach Italien? Und wie beeinflusst dich das jetzt hier? Natürlich auch mit dem Iran habe ich die Frage, was kannst du da erzählen, was da gerade abgeht und wie könnten wir den Frauen dort helfen bei ihrem Kampf? Aber auch Italien ist ganz spannend, ne? Ja, mit der Meloni-Regierung, wo man nicht weiß, wo es hinführt.
Also beide Fragen beantworte ich mit ja. Also ich habe Kontakt, sehr viel Kontakt mit dem Iran und ich habe sehr viel Kontakt auch mit Italien. Und Iran ist für mich was ganz Neues. Also ich hatte einfach jahrzehntelang keinen richtigen Kontakt mit meiner Familie. Also ich habe immer über meine Mutter Nachrichten von meinen Verwandten bekommen. Und meine Mutter ist aber verstorben vor 14 Jahren. Und irgendwann vor, ich würde sagen, 8, 9 Jahren hat sich plötzlich mein Vater auch gemeldet, den ich nicht mehr gehört hatte und gesehen hatte. Und seitdem ist viel mehr Kontakt mit meiner Familie im Iran. Also immer wieder Telefonate. Ich habe die Schwester meiner Mutter, die sehr, sehr präsent ist. Oder meine Cousins und Cousinen, die sind präsent per Telefon. Und die letzten 2 Jahre mit diesen Protesten im Iran war ich sehr aktiv, auch politisch hier. Also ich habe ganz viele Demonstrationen und Ausstellungen mitgemacht, organisiert als Vorstand im Ausländerrat, mit der großen Hoffnung, irgendwie dahin reisen zu dürfen. Also ich darf nicht in den Iran rein. Ja, und die Hoffnung ist eindeutig geschrumpft wieder. Und es ist sehr viel Leid auch. Also ich habe einfach sehr, sehr viel auch geweint in den letzten 2 Jahren deswegen, dass es nicht funktioniert. Und vor kurzem, also tatsächlich vor 1 Monat ist mein Vater, nee, vor 2 Monaten mittlerweile ist das schon, mein Vater gestorben im Iran und ich konnte ihn nie mehr sehen. Also ich kenne ihn nicht. Ich war 2,5 Jahre alt das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Und wir hatten beide die Hoffnung, dass wir es schaffen, irgendwann uns zu sehen. Das hat nicht geklappt und das ist eine Sorge, die ganz, ganz viele Leute haben. Also Geflüchtete, die ich kenne, tausende Geflüchtete, die ich kenne, haben diese Sorge, dass sie Verwandtschaft nicht mehr sehen werden, weil sie immer älter werden oder weil sie krank werden und sterben und man darf aber nicht in dem Land wieder einreisen. Genau, das ist mir jetzt passiert und ja, und mit Italien habe ich total, also einen ganz, ganz engen Kontakt. Also es gibt auch sehr viele Projekte für die Zukunft, ob wir alle zusammen so wie eine Art kleine Kommune machen, irgendwo in der Toskana mit meiner Klasse aus der Grundschule. Weil ich tatsächlich auch merke, dass ich mit dem Alter immer weniger klarkomme mit dieser schlechten Laune in Dresden und mit der Temperatur draußen. Und dann denke ich, okay, möchte ich hier, also ich bin schon alt, möchte ich älter werden hier, weiß ich noch nicht. Das steht noch offen.
Ja, die Fragestellung, die kenne ich gut.
Ja,
danke für deine Offenheit und das sind natürlich auch sehr traurige Zustände, denen wir hier in Deutschland mehr oder weniger, so empfinde ich es auch, viel zu sehr zusehen einfach, ne, und die laufen lassen und beobachten und schon froh sind, wenn überhaupt berichtet wird, ne? Aber die unmittelbare, sag ich mal, Gewalt, die der Iran gegen seine eigenen Bürgerinnen ausübt, und diese Schikane eben Familien nicht zueinander zu lassen und so weiter und so viele Leute in die Flucht zu treiben, das ist natürlich eigentlich kein haltbarer Zustand. Ne?
Ich habe auch eine Reihe mit der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Das hat letztes Jahr angefangen und es geht um meine Familie zum Beispiel. Also ich zeige tatsächlich persönliche Fotos und dann ist ein Journalist, Jan Teurich, der das Ganze moderiert und er erzählt die Geschichte des Landes. Und dieses Format hat so viel Erfolg gehabt, dass wir jetzt schon in der dritte wie heißt das?
Staffel.
Staffel, ja, tatsächlich. Es ist jetzt ist eine dritte Staffel durch ganz Sachsen Touren mit dem Vortrag. Und ja, es ist eindeutig ein aktuelles Thema. Ja. Gerade weil politisch extrem Unterdrückung stattfindet in dem Iran.
Ja. Ja. Wie heißt der Kampfruf?
Auf Persisch?
Ja.
San Zendegi Azadi.
Danke, ja.
Das Danke. Ist
auch mal gut, ja. Das gehört zu haben. Und was mich aber trotzdem jetzt auch ganz stark beeindruckt ist, du sagst selber, du vom Kampf, ne, den du da hattest gegen die Excel-Tabellen und die Sachberichte, aber auch mit den Weg zu finden, politisch wirksam sich zu fühlen und das ist sicherlich auch häufig an die Grenze und auch über die Grenze gegangen. Und woher kriegst du denn die Kraft, das doch weiterzumachen und neue Ideen zu haben und Freude und dich nicht vom Jammern oder dann aufs Jammern auch selber mal zu kommen?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil ich den ganzen Vormittag das Thema hatte. Ja, in die letzten Jahren habe ich sehr oft auch gejammert und auch sehr oft sehr laut, auch in der Stadt Dresden. Also ich bin, glaube ich, nicht so beliebt überall, wo ich hinkomme, weil ich überall gesagt habe, das, was mit Künstler gemacht wird hier, ist nicht in Ordnung. Aber ich versuche tatsächlich, also ich glaube, ich bin tatsächlich innerlich eine Person, die jede Früh aufsteht und trotzdem gute Laune hat und sehr sehr viel Lust am Genießen und schöne Sachen machen. Ich glaube, das ist einfach die Kraft, die ich habe, dann weiterzumachen. Also ich mag Kunst sehr, ich mag mit Menschen in Kontakt zu kommen, ich mag mit Kindern zu sein und dann glaube ich schon, dass diese Mischung, diese Kombination, die ich gefunden habe, einfach toll ist. Und wenn ich diese Verzweiflung habe hier, dass es schrecklich bezahlt ist, dass ich einfach nicht weiterkomme, dass politisch trotzdem die Stadt gerade sehr auch nach rechts driftet, stehe ich aber trotzdem auf und denke, ach, gestern hatte ich trotzdem so wunderschöne Begegnungen und die Kinder waren glücklich und ich bin meistens gut gelaunt und deswegen, ja, ich glaube, das ist die Kraft zum Weitermachen. Kleine Schritte,
ja.
Ja, eindeutig kleine Schritte, ja.
Na, dafür ist Dresden ja wiederum auch eigentlich gar nicht so ungeeignet für die kleinen Schritte.
Das stimmt. Also es sind sehr, sehr schöne, auch kleine Kreise im sächsischen Umland, wo man ankommt und wo tolle Menschen sind, die ja sehr engagiert sind und ganz, ganz liebevoll das alles machen. Und das habe ich an jedem Ort gefunden. Deswegen dachte ich, das ist sehr schön.
Na, ich würde sagen, mit diesen ermutigenden und schönen Worten können wir auch unsere diese Podcast-Folge beschließen und auf Wiedersehen sagen.
Ja, danke. Auf Wiedersehen. Danke, Magnus, für diese Möglichkeit.
Na klar.